Ich lese uns einige Auszüge aus Psalm 147. Überschrieben ist dieser Psalm Gottes Walten in der Schöpfung und in Israels Geschichte. Halleluja! Lobe den Herrn, denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding, ihn loben ist lieblich und schön. Der Herr baut Jerusalem auf und bringt zusammen die Verstreuten Israels. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Unser Herr ist groß und von großer Kraft und unbegreiflich ist, wie er regiert. Der Herr richtet die Elenden auf und stößt die Gottlosen zu Boden, singt dem Herrn ein Danklied und lobt unseren Gott mit Harfen, der den Himmel mit Wolken bedeckt und Regen gibt auf Erden, der Gras auf den Bergen wachsen lässt, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die zu ihm rufen. Ich habe keine Freude an der Stärke des Rosses und kein Gefallen an den Schenkeln des Mannes. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Preise Jerusalem, den Herrn lobe, Zion, deinen Gott. Ich möchte beten und darf euch noch mal bitten, kurz aufzustehen. Ja, Herr Jesus, dein Volk ist wie dein Augapfel. Und du bist der Herr dieses Volkes, das bis heute abtrünnig ist. Ich will dich bitten, dass du dir dein Volk neu erwächst. Ich will dir danken für die Menschen, die in Israel den Messias, dich erkannt haben und dir als unserem Heiland, Retter und Erlöser nachfolgen. Ich will dir noch einmal danken, auch für die Arbeit, die in Israel getan wird, auch durch die Amtsi. Ich will die Mitarbeiter segnen und ich will dich bitten, dass du ihnen immer wieder neu zeigst, welchen Auftrag und welche Aufgaben sie haben. Und wenn Bernhard jetzt zu uns redet in der Predigt, dann rede du durch ihn zu uns. Deinem Namen wollen wir die Ehre geben und dich preisen, du guter Gott. Amen. Sie dürfen gerne Platz nehmen.
Ja, es ist schon angeklungen vorhin. Ich will heute zu einigen Aspekten aus der Biliam-Geschichte etwas sagen, unter dem Generalthema hinter den Kulissen, Gott wacht über seinem Volk. Danach, 4. Mose 22, wer mitlesen möchte, in Auszug. Danach zogen die Israeliten weiter und lagerten sich im Jordantal der Moabiter gegenüber von Jericho. Und Balak, der Sohn Zippors, sah alles, was Israel den Amoritern getan hatte. Und die Moabiter fürchteten sich sehr vor dem Volk, das so groß war und den Moabitern graute vor den Israeliten. Und sie sprachen zu den Ältesten der Midianiter, nun wird dieser Haufe auffressen, was um uns herum ist, wie ein Rind das Gras auf dem Feld abfrisst. Balak aber, der Sohn Zippors, war zur Zeit König der Moabiter. Und er sandte Boten aus zu Biliam, dem Sohn Beors, nach Petor, das am Euphrat liegt, ins Land der Söhne seines Volkes, um ihn herbeizurufen und ließ ihm sagen, siehe, es ist ein Volk aus Ägypten gezogen, das bedeckt das ganze Land und lagert mir gegenüber. So komm nun und verfluche mir das Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich's dann schlagen und aus dem Lande vertreiben, denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet. Und wenn du verfluchst, der ist verflucht. Das geht dann einige Zeit, bis der Biliam dann wirklich geht. Und dann heißt es dann, als er dann dort ist beim Balak, und am Morgen nahm Balak den Biliam und führte ihn hinauf nach Bamoth, Baal, dass er von dort das ganze Volk Israel überblicken konnte. Das ist Kapitel 23 jetzt. Und Biliam sprach zu Balak, baue mir 7 Altäre hier und schaffe mir her 7 junge Stiere und 7 Widder. Und Balak tat, wie ihm Biliam sagte, und beide, Balak und Biliam, opferten auf jedem Altar einen jungen Stier und einen Widder. Und Biliam sprach zu Balak, tritt zu deinem Brandopfer, ich will hingehen, ob mir vielleicht der Herr begegnet, dass ich dir sage, was er mir zeigt. Und er ging hin auf einen kahlen Hügel, und Gott begegnete Biliam. Er aber sprach zu ihm, 7 Altäre habe ich hergerichtet, auf jedem Altar einen jungen Stier und einen Widder geopfert. Der Herr aber gab das Wort dem Biliam in den Mund und sprach, geh hin zu Balak und sprich so. Und als er zu ihm kam, siehe, da stand er bei seinem Brandopfer, nahm alle Fürsten, samt allen Fürsten der Moabiter. Da hob Biliam an mit seinem Spruch und sprach, aus Aram hat mich Balak, der König der Moabiter, holen lassen, von dem Gebirge im Osten, und gesagt, komm, verfluche mir Jakob, komm, verwünsche Israel. Wie soll ich fluchen, dem Gott nicht flucht? Wie soll ich verwünschen, den der Herr nicht verwünscht? Denn von der Höhe der Felsen sehe ich ihn und von den Hügeln schaue ich ihn. Siehe, das Volk wird abgesondert wohnen und sich nicht zu den Heiden rechnen. Da sprach Balak zu Biliam, was tust du mir an? Ich habe dich holen lassen, um meine Feinde zu verfluchen, und siehe, du segnest. Er aber antwortete und sprach, muss ich nicht das halten und reden, was mir der Herr in den Mund legt? Und dann geht's weiter. Ich überspringe ein Stück, dass der Biliam sagt, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, und noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun, etwas reden und nicht halten? Siehe, zu segnen ist mir befohlen. Er hat gesegnet, und ich kann's nicht wenden. Danke. Und dann geht's weiter zum Schluss hin. Als nun Biliam sah, dass es dem Herrn gefiel, Israel zu segnen, ging er nicht wie bisher auf Zeichen aus, sondern richtete sein Angesicht zur Wüste und hob seine Augen auf und sah Israel, wie es da lagerte nach ihren Stämmen. Und der Geist Gottes kam auf ihn und er hob an mit seinem Spruch und sprach, es sagt Biliam, der Sohn Beors, es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind, es sagt der Hörer göttlicher Rede. Und zwar folgendes, wie fein sind deine Zelte, Jakob, und deine Wohnungen, Israel, wie die Täler, die sich ausbreiten, wie die Gärten an den Wassern, wie die Aloe-Bäumen, Bäume, die der Herr pflanzt, wie die Zedern an den Wassern. Sein Eimer fließt von Wasser über und seine Saat hat Wasser die Fülle. Sein König wird höher werden als Agag und sein Reich wird sich erheben. Gott, der ihn aus Ägypten geführt hat, ist für ihn wie das Horn des Wildstiers. Er wird die Völker, seine Verfolger, auffressen und ihre Gebeine zermalmen und mit seinen Pfeilen zerschmettern. Er hat sich hingestreckt, sich niedergelegt wie ein Löwe und wie ein junger Löwe. Wer will ihn aufstören? Gesegnet sei, wer dich segnet, und verflucht, wer dich verflucht. Darf ich um die erste Folie bitten? Also die 21, die nächste. Bitte? Die war da jetzt doch anschließend dran, an dem gleichen, auf der gleichen. Das war, glaube ich, 21, Folie 21 müsste da kommen. Ja, also eigentlich waren das ja entfernte Verwandte, die Moabiter, die Amoriter, genau, und die Israeliten. Dennoch kann hier nicht gerade von einem freundlichen Empfang die Rede sein. Man muss allerdings hinzufügen, dass diese Verwandtschaft ja schon von Anfang an ziemlich belastet war. In 1. Mose 19 erfahren wir nämlich, dass die beiden Töchter des alten Lot nach dem Untergang von Sodom und Gomorra von der Angst umgetrieben waren, dass sie aus Männermangel zur entehrenden Kinderlosigkeit verdammt seien. Als Ausweg wählten sie, das berichtet die Bibel ganz offen, den vorsätzlichen Inzest. Sie machen ihren Vater Lot in zwei aufeinanderfolgenden Nächten betrunken und erfüllen sich so selbst ihren Kinderwunsch. Der Sohn der älteren Tochter heißt Moab und wird zum Stammvater der Moabiter. Der Sohn der jüngeren trägt den Namen Ammon und wird zum Stammvater der Ammoniter. Das ist wahrhaftig eine besondere Familienhistorie, eine buckelige Verwandtschaft, die man nicht so gerne ständig und lebendig vor Augen hat. Aber genau das zeichnet sich nun ab, als das Volk Israel nun mit Sack und Pack im Jordantal angelangt ist und auf der jordanischen, heute jordanischen Seite gegenüber von Jericho lagert. Das ist hier zu erkennen auf dieser Folie, wie der Weg durch die Sinai-Wüste, Halbinsel war und wie es dann eben oben am Berg Nebo gegenüber von Jericho zur endgültigen letzten Lagerung kommt, bevor sie das Land einnehmen, den nördlichen Teil des Landes. Vielleicht die Folie 22, jetzt die nächste. Ja, da kann man auch etwas näher sehen. Das ist Jericho im Übrigen, ein Bilder, die man dort von dem, na, das sollte nicht weiterlaufen, zurück nach Jericho. Ja, genau, das hier, eben Moab hier unten und es läuft weiter, genau, das ist, und die Stadt Jericho, die, kann ich das hier? Ja, es lebe die Technik. Kann man das von hinten steuern, dass es immer einen Schritt weitergeht nur? Okay, dann mache ich mal weiter. Jedenfalls der König Balak wird uns berichtet, das sieht mit Grauen, was da auf ihn zukommt. Die Moabiter, die Nachkommen Lots, waren nämlich nicht wie die Juden, die Nachkommen Abrahams, den Umweg über 4 Jahrhunderte ägyptische Sklaverei geführt worden, sondern im Land Kanaan geblieben und hatten sich unweit der untergegangenen Städte Sodom und Gomorra angesiedelt. Sie sind zusammen mit den anderen Kanaanitern die Platzhirsche oder fühlen sich zumindest so und stellen sich den Eindringlingen aus der Wüste mit allen Mitteln entgegen. Aber dieser schier unendliche Blindwurm der Israeliten kommt eben unaufhaltsam näher und steht plötzlich an der Portas. In einem Blitzkrieg war der gesamte südliche Teil Kanaans bereits überrollt und unter israelitische Herrschaft geraten. Und dabei waren die Israeliten auch nicht gerade zimperlich vorgegangen. Vieles von dem, was das Volk damals auf Gottes klaren Befehl hin tun musste, würde heute nach humanistischen Kriterien schlichtweg als Massaker bezeichnet werden. Das sei nur nebenbei bemerkt. Aber vergessen wir an dieser Stelle nicht, Gott, der das Leben schafft und erhält, kann es auch jederzeit wieder nehmen und ist niemandem dafür Rechenschaft schuldig. Unser modernes, humanistisch geprägtes Menschenbild und Weltbild interessiert dabei nicht. Jedenfalls ist das Volk des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs, das Volk Jahwes, offenbar nicht zu stoppen. Nicht mit militärischen Mitteln jedenfalls, und es ist zunächst auch nicht kompromissbereit. Da gibt es keine Arrangements zu machen nach dem Motto Leben und Leben lassen. Wir tun euch nichts, ihr tut uns nichts. Lasst uns das Land aufteilen. Die Nachkommen Abrahams erheben im Namen Gottes und damit zu Recht Anspruch auf das gesamte Land. Sie sollen es einnehmen, alle fremden nationalen und religiösen Einflüsse vertreiben oder vernichten und es soll ihr Land sein und bleiben für immer. Das gilt übrigens unverändert auch heute noch. Und schließt die Westbank genauso ein wie die erste von Israel damals eroberte Stadt Jericho unter den Gazastreifen. Eretz Israel ist und bleibt ungeteilt das göttlich versprochene Erbe für die Nachkommen Abrahams. Dafür lassen sich zahlreiche Belege im Alten Testament finden. Ob sich das moderne Völkerrecht nun damit einverstanden erklärt oder nicht. Jedenfalls löst damals der Siegeszug der Israeliten zunächst Ärger und dann Panik aus in Kanaan. Während sich die einen vergeblich in die Schlacht werfen und das Volk Gottes zu bezwingen versuchen andere, sich mit List aus der Gefahrenzone zu stehlen, so wie die Gibeoniter etwa, die vortäuschen, von ganz weit her angereist zu sein und einen Friedensvertrag mit Israel schließen. Und zu spät fällt es auf, dass dieser Vertrag in betrügerischer Absicht zustande kam und die Gibeoniter gerade mal um die Ecke wohnten. Sie standen eigentlich auch auf der Vertreibungsliste und mussten nun geduldet werden. Man ist unwillkürlich an viele der modernen Nahostverträge erinnert. Viele dieser Abmachungen waren und sind ähnlich doppelbödig, weil sie letztlich von Seiten der Gegner Israels nur als erster diplomatischer Zwischenschritt verstanden werden, um Israel im geeigneten Augenblick das Land wieder mit Gewalt zu entreißen, so wie es in der PLO-Charta bis heute festgehalten ist. Wo immer diese Verträge gar mit der Aufgabe von Teilgebieten des verheißenen Landes einhergehen, etwa nach dem Land-für-Frieden-Prinzip in Gaza, sind sie vom prophetischen Standpunkt her höchst problematisch. Denn das Land Israel ist und bleibt vollständig und ungeteilt das Erbteil, das Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles wussten die Moabiter damals aber nicht. Sie merkte nur, dass es brenzlig wurde. Der Gott Israels, Yahweh, das war den Vertretern der damaligen Regionalgottheiten klar, musste anscheinend stärker sein als die eigenen Götter der Kanaaniter. Und so beschließt König Balak, dessen Name die vielsagende Bedeutung trägt, der Zerstörer oder der Verheerende, das Volk der Juden hochoffiziell im Namen seines eigenen Gottes verfluchen zu lassen. Diese Verfluchung ist übrigens bis heute im konservativen orthodoxen Bereich im Judentum unter dem Namen Pulsa Dinura immer noch üblich. Es wurden mehrere der vergangenen Ministerpräsidenten Israels von einigen Personen aus dem orthodoxen Spektrum offiziell verflucht mit diesem Pulsa Dinura Fluch, unter anderem eben Yitzhak Rabin, der auch nachher erschossen wurde, und andere auch nach dem Gaza, zum Beispiel nach dem Rückzug aus Gaza, wurde auch so eine Verfluchung ausgesprochen. Ja, nach gut abergläubischer Manier bildet sich Balak damals ein, man brauche dazu nur das richtige Medium und genug Geld. Ein heiliger Mann, ein Schamane, ein Prophet oder Seher muss her, der mit dem richtigen Zugangscode den jeweils zuständigen Gott hier eben Yahweh anzapfen kann und durch den man dann gegen entsprechende Belohnung einen leichten, schweren oder wirksamen Fluch über das Volk der Juden bringen kann. Im Übrigen wird es hier ganz augenscheinlich, dass die fatale Verquickung von Religiosität mit Macht und Geld und der wechselseitigen Unterstützung schon so alt ist wie die Menschheitsgeschichte. Wie ich die Sache sehe, ist das heute ebenfalls noch immer nicht erledigt. Und da kommt nun unsere schillernde Hauptfigur ins Spiel. Jener geheimnisvolle Seher Biliam, dessen Name nicht gerade schmeichelhaft, vermutlich vom arabischen Wort für Vielfraß oder der Unersättliche abgeleitet werden kann. Wir haben keine Ahnung, woher dieser Mann kommt und wer genau er ist. Allerdings ist er offenbar bei den Moabitern als bedeutender Wahrsager und Kapazität für Segen und göttliche Verwünschungen bekannt. Ein mietbares Medium. Da habe ich ein nettes Bild, das ist dieses... Noch eins weiter. Das da. Prophet for hire. Prophet for hire. Biliam, der Sohn Beors. König Balak scheut weder Kosten noch Mühe, um an diese Spezialwaffe im Kampf gegen Israel ranzukommen. Und das war gar nicht so ohne. Wer die Landkarte vorhin mal angeschaut hat, Biliam lebte etwa 600 Kilometer weiter nördlich an der heutig syrisch-türkischen Grenze, was damals vermutlich eine Reisezeit von 3 Wochen per Esel für einen Weg bedeutet hat. Wir haben die Geschichte vorhin in Auszügen gehört. Die Honoratioren von Balak kommen zu Biliam und packen die Geldscheine auf den Tisch. Der offenbar in der Regel auf diese Weise schnell zu haben war. Aber diesmal hat er offenbar eine innere Blockade. Er kann einfach nicht sofort zusagen, so sehr ihn auch das Geld juckt. Und er weiß sich deshalb nur zu helfen, indem er auf Zeit spielt. Lass uns später nochmal darüber reden, lass uns erstmal drüber schlafen. Dass er den Gott Israels gar nicht erst fragen muss, ob er denn im Auftrag und für das Geld der Moabiter das Volk Gottes wirksam verfluchen darf, das liegt, denke ich, auf der Hand. Auch einem Biliam ist es klar. Vielleicht deutet aber sein Name Vielfraß darauf hin, Das würde sich auch mit den Referenzstellen aus dem Neuen Testament decken, dass er einfach nicht genug kriegen konnte. Der Judasbrief zum Beispiel im Neuen Testament warnt vor Irrlehrern, von denen gilt, sie gehen den Weg Kains und fallen in den Irrtum des Biliam um Gewinnes willen für Geld und kommen um in dem Aufruhr Korachs. Nun denn, in der kommenden Nacht spricht Gott nun tatsächlich zu dem heidnischen Seher und macht ihm unmissverständlich klar und ein für allemal, dieses Volk ist von mir gesegnet und niemand kann es verfluchen. Wer es trotzdem tut, auf den fällt sein Fluch zurück. Die Geschichte hat das zu Genüge belegt. Gott aber sprach zu Biliam, geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk auch nicht, denn es ist gesegnet, heißt es da. Das macht offenbar zunächst auch ziemlich Eindruck auf unseren Herrn Vielfraß, denn er schickt Männer und Geld wieder heim. Das wiederum gefällt allerdings dem moabitischen König Balak nicht, der 3 Wochen später diese Nachricht erhält. Der kennt aber seine Pappenheimer. Er vermutet wohl nicht ganz zu Unrecht, dass Biliam hier nebenbei auch ein besseres Honorar heraushandeln möchte und schickt ihm eine deutlich aufgewertetere Delegation in gleicher Sache noch einmal zurück. Zunächst weist Biliam auch die zurück, denn das Wort Gottes klingt ihm noch im Ohr. Dieses Volk ist und bleibt gesegnet. Doch trotz der Klarheit dieser göttlichen Offenbarung erbittet er sich erneut Bedenkzeit, denn das, was ihm hier geboten wird, ist das Geschäft seines Lebens. Sollte Gott wirklich gesagt haben, fragt die Schlange im Garten Eden, lass uns noch mal drüber nachdenken und diskutieren, vielleicht kommen wir dann ja irgendwann, wenn es lang genug geht, zu einem gegenteiligen Ergebnis. Wir kennen das doch. Je länger eine klare Aussage diskutiert wird, desto unklarer und verwirrender wird sie in der Regel. Unsere Selbstwahrnehmung und unsere Gotteswahrnehmung kommen dann zunehmend ins Trudeln. Es steckt wohl tatsächlich darin etwas von jener teuflischen Versuchung aus dem Paradies. Man wagt Gott nicht direkt zu widersprechen, aber hinterfragt ganz dezent und demütig, sollte Gott das wirklich gesagt oder gemeint haben? Und damit ist das Gift schon bereits in den Adern. Wie viel Ärger haben wir uns selbst wahrscheinlich schon eingehandelt, weil wir wieder besseres Wissen, Gottes klares Wort gemeinsam oder einsam für uns selbst so lange zerredet haben und seziert, bis es uns mundgerecht erschien und es leicht zu schlucken war. Biliam geht schlafen und diese Frage und die innere Hoffnung nimmt er mit, diesmal zu hören, was er gerne hören will. Und tatsächlich macht Gott ihm in der kommenden Nacht scheinbar ein Alternativangebot, aber eben nur scheinbar. An Biliam soll nämlich ein Exempel statuiert werden. Wer seine eigenen Wege gegen Gottes Willen geht und gegen Gottes Volk durchsetzen will, der mag wohl zunächst scheinbar vorankommen. Am Ende allerdings werden sie notfalls gezwungenermaßen einmünden müssen, diese Wege in Gottes Wege. Denn Gott lässt sich nicht von uns ins Handwerk pfuschen. Wie edel oder schäbig die Motive für unseren Ungehorsam auch im Einzelfall sein mögen. Was unser Biliam nicht aufs Wort tun und glauben will, muss er halt auf die harte Tour lernen. Dann geh doch, sagt Gott, wenn du mein Wort nicht ernst nimmst, aber was immer die Feinde meines Volkes von dir wollen, ich werde dafür sorgen, dass Israel nur das bekommt, was ich ihm zugedacht habe. Ich werde dich zu meinem Sprachrohr machen. Und in dieser Funktion muss Biliam schon bald zu seiner eigenen Beschämung proklamieren, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun, etwas reden und nicht halten? Und das bezieht sich auf die Verheißungen für Israel natürlich. Trotzdem macht er sich auf den Weg. Er hätte es ja von Anfang an wissen müssen. Und diese 6 strapaziösen Wochen auf dem Esel hin und zurück hätte er sich getrost sparen können. Gott wird sein Volk Israel nicht verfluchen lassen. Er hat es auch heute genau im Auge und wacht über ihm. Aber offenbar hatte die Aussicht auf beträchtlichen Gewinn ihm die Sinne vernebelt und ihn blind gemacht für die klare Gottesoffenbarung. Selbst sein Esel hat, wie sich bald herausstellt, mehr Gotteserkenntnis als er. Der Esel sieht mehr als der Seher, peinlich. Und als die Eselin sich dann auch noch klar verständlich über seine Tierquälerei beschwert, da kommt er nochmals ins Wanken und ahnt, worauf er sich da eingelassen hat. Ich hab's ja nicht gewusst, dass ich gegen deinen Willen unterwegs bin. Ich drehe auch gleich wieder um. Aber der Engel lässt ihn nicht. Er hat sich im wahrsten Sinn des Wortes hier reingeritten. Jetzt muss er die Suppe, die er sich eingebrockt hat, auch auslöffeln. Denn Gott will ihm und vor allem den Feinden seines Volkes zeigen, wer wirklich im Regiment sitzt. Und so nimmt die Geschichte ihren weiteren Lauf, oder genauer gesagt ihre drei Anläufe. Bileam erscheint bei Balak und fühlt sich offenbar nicht wohl in seiner Haut. Und so verkündigt er auch gleich von Anfang an, dass er keine Haftung übernehmen wird für das, was passiert. Ich muss das halten und reden, was mir der Jahwe Gott in den Mund legt, sagt er. Ja, ja, denkt Balak, der König, macht dich nicht so wichtig und fang endlich an. Und die Sache, wie wir gelesen haben, geht ultimativ schief. Bileam gibt sich redlich Mühe, geht auf Nummer sicher. Nicht einen, sondern gleich 7 Altäre lässt er bauen und 14 Tiere darauf opfern. Eine eindrückliche Inszenierung, geradezu ein Showdown menschlicher Religiosität. Wenn das nicht hilft, dann hilft gar nichts mehr. Und die ganze Prozedur wird 3-mal wiederholt. Wird also eine ganze Herde geschlachtet und geopfert. Balak kann es einfach nicht glauben, dass den Israeliten nicht beizukommen sein soll. Und aller guten Dinge sind halt 3. Aber jedes Mal wird es schlimmer, was er sich da von Bileam anhören muss. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich beim 3. Segensspruch rot vor Zorn die Ohren zugehalten hat, als der Seher vom Geist Gottes besetzt lautstark proklamieren muss, wie fein sind deine Zelte, Jakob, und wie herrlich deine Wohnungen, Israel. Gesegnet sei, wer dich segnet, und verflucht, wer dich verflucht. Das war nicht das Bestellte. Jetzt hatte eben selbst Balak genug. Nachdem 42 Widder und Stiere auf 21 frisch gebauten Altären verblutet und verbrannt waren, dämmert ihm, dass er den ahnungslosen im Jordan lagernden Israeliten unfreiwillig den denkbar größten Dienst geleistet hat. Er hat sie schädigen wollen und hat sie gesegnet. Er hat sie gestärkt, nicht geschwächt. Sein böswilliges Intrigenspiel, mit dem er das Volk Gottes vernichten wollte, hat im Gegenteil zu einer dreifachen Segnung geführt. Und unverrichteter Dinge muss er seine Wege ziehen. Nicht allerdings, ohne zuvor noch dem korrupten Seher aus dem Norden ohne Ehre und Belohnung davon zu jagen. Was fangen wir heute und wir als Amtsi zum Beispiel mit dieser Geschichte an? Vieles von dem, was sich hier ereignet, können wir nicht so einfach in unsere Standardvorstellungen vom Handeln Gottes in der Welt einordnen. Da ist so vieles scheinbar eigenwillig und ohne klare Linie. Dieser Seher Bileam zum Beispiel ist weder Fisch noch Fleisch. Er ist heidnischer Seher, kein Prophet Gottes, und doch offenbart Gott sich ihm mehrfach und segnet durch ihn sein Volk. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch mal an die heidnischen Astrologen denken, denen Gott in der Weihnachtsgeschichte unverhofft offenbart, dass dem jüdischen Volk ein neuer König geboren sei. Übrigens aufgrund eines Spruches, den auch Bileam macht, nämlich ein Stern wird aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Stern und König. Diese Männer hatten mit Sicherheit genauso wenig Ahnung, wer denn der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist, wie unser aramitischer Zauberlehrling hier, der im Übrigen sehr wohl persönlich ein Feind Israels war und blieb. Erst recht, nachdem ihm nun durch die Schuld dieses Volkes, wie er wohl denkt, und seines Gottes die große Belohnung durch die Lappen gegangen war und er selbst mit Schimpf und Schande davongejagt wurde. Offenbar hat er dann aus Rachegelüsten heraus auf dem Rückweg die Midianiter dazu angestiftet, Israel auf einer anderen Ebene anzugreifen. Die Midianiter waren ebenfalls ein Brudervolk Israels und zu dieser Zeit eng verbunden mit den Moabitern. Ihr Stammvater war ebenfalls ein Sohn Abrahams, allerdings mit seiner zweiten Frau Ketura. Und auch die Midianiter beobachten ihre angereisten Blutsverwandten aus dem ägyptischen Exil mit Neid und Zorn. Ihre Strategie ist allerdings subversiver und für kurze Zeit auch erfolgreicher. In 4. Mose 31 wird uns verraten, dass die Frauen der Midianiter das Volk Israel ausdrücklich auf Bileams Rat hin verführt haben zu verbotenen Mischehen und vor allem zum Baalskult. Auf Befehl Gottes hin werden die Midianiter dann im Rahmen einer israelitischen Militäraktion vernichtend geschlagen. Und dabei kommt auch unser Bileam nochmals ins Spiel. Das heißt dann nämlich, und die Israeliten zogen aus dem Kampf gegen die Midianiter, wie der Herr es Mose geboten hatte, und töteten alles, was männlich war. Samt diesen Erschlagenen töteten sie auch die Könige der Midianiter. Auch Bileam, den Sohn Beors, töteten sie mit dem Schwert. Neutestamentlich klingt das Urteil über Bileam etwa so. wie in Offenbarung 2 im Sendschreiben an Pergamon. Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Biliams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So viel zu Biliam. Betrachtet man die dramatischen Ereignisse und das Intrigenspiel der Feinde Gottes und seines Volkes, allerdings mal aus der Perspektive der Israeliten, in ihrer Zeltstadt dort im fruchtbaren Jordanland und heute umgeben von mehr oder weniger feindlich gesinnten Regimen in Eretz Israel, dann ergibt sich ein fast lustiges, humorvolles Bild, auf jeden Fall ein tröstliches Bild. Während das Volk Gottes ahnungslos lagert und seinem Tagewerk nachgeht, tobt draußen auf den Bergen um sie herum eine geistliche Schlacht. Dort wird intrigiert, korrumpiert mit allen Mitteln. Mit größter Anstrengung versucht der Feind Gottes, einen Keil zwischen ihn und seine Leute zu treiben. Und was geschieht? Ich muss an dieser Stelle an das herrliche Bild von Luther denken, von der Orgel. Gott spielt, so sagt Luther einmal, immer die Orgel. Er ist der Handelnde. Und der Teufel darf lediglich den Blasebalg treten, um die Luft zu produzieren, wie das früher halt noch so war. Und je mehr der Teufel versucht, mit wilder Anstrengung und mit großem Aufwand und Schnauben die Orgel zu zerstören, indem er immer stärker tritt, umso lauter kann Gott, spielt Gott auf mit allen Pfeifen, allein Gott in der Höser Ehr. Die Biliam-Geschichte ist für mich ein Paradebeispiel für diese Sache. Man bemüht den Widersacher, versucht ihn zu bemühen, um das Volk Gottes zu beschädigen, zu verfluchen und muss es segnen. Die Geschichte des ahnungslosen, scheinbar wehrlosen Volkes Israel damals hat sich gerade auch in den letzten 70 Jahren vielfach immer wieder wiederholt. Gott wachte und wacht über seinem Volk. Wenn man an die Kriege denkt, die stattgefunden haben, den Palästinakrieg oder den Unabhängigkeitskrieg 47 bis 49 beispielsweise, wo völlig unerwartet es zu einem regulären Krieg kam nach dem Scharmützel vorher oder dem Suezkrieg wenige Jahre später, 56, 57, wo man nicht erwartet hat, dass Israel es wirklich hinschaffen könnte, die Sinai-Halbinsel bis zum Suezkanal einzunehmen. Den Sechstagekrieg in 1967, wo man die Länder Irak, Kuwait, Saudi-Arabien, Algerien und den unmittelbaren Nachbarn Jordanien, Syrien und Ägypten gegen sich hatte und trotzdem nicht verloren hat, sondern Gebietsgewinne erzielt hat, die Golanhöhen, das Westjordanland erobert hat, den Gazastreifen oder den Abnutzungskrieg 67 bis 70 mit der PLO, der UdSSR damals noch in Ägypten, den Yom Kippur-Krieg 73, wo man an einem jüdischen Festtag überfallen worden ist, die Litani-Operation im Libanon 78, dann 82 der erste Libanon-Krieg und 2006 der zweite Libanon-Krieg. Das waren alles Ereignisse, bei denen man sagen musste, rein technisch gesehen und zahlenmäßig war Israel jedes Mal unterlegen, im Grunde genommen, hätte verlieren müssen. Überrascht von den Feinden und ihren Verbündeten, aber immer hat Gott über sie gewacht. Können wir die Folien 28 bis 30 mal sehen? In diesen Tagen ist es ja auch wiederum eine ganz interessante Erfahrung, das ist eben der Esel noch. Tja, Handgemenge mit dem Esel, Stau auf dem Feldweg 117. Ja, hier beispielsweise eine ganz aktuelle vom 12.04., können wir das nochmal zurück? Vom 12.04. hier eine ARD-Meldung, also vor 3 Tagen, dass man eben in die Grenze nach Norden, nach dem Libanon hin und nach Syrien hin für eine höchst gefährliche Situation im Moment hält, weil dort sich zahllose Kämpfer der Hisbollah wohl in den Dörfern verschanzen und verschanzt haben mit Waffen und man nicht weiß, wann das eben losgeht. Und gestern habe ich noch eine Meldung gehabt, die war auch jetzt da, dass die Auslandsschweizer, von der Organisation der Auslandsschweizer aufgefordert worden sind, alle, die in Israel wohnen, sich registrieren zu lassen bei der Botschaft, bei ihrer Botschaft in Israel, weil man von einer hohen Gefährdungssituation ausgeht im Moment. Nicht zuletzt natürlich jetzt auch nach den Ereignissen der letzten Tage, wo die Alliierten hier zugeschlagen haben, dass man eben, wie das noch an anderen Stellen auch der Fall war, eben nicht die Amerikaner angreift, sondern dann sagt, wenn ihr uns angreift, dann greifen wir Israel an. Gott wacht über seinem Volk Israel, wie wir gesehen haben, aber nicht nur über Israel. Diese Situation ist immer auch die Geschichte aller Kinder Gottes, der Gemeinde, der Gläubigen. Um uns herum tobt ständig eine geistliche Schlacht, von der wir nur hin und wieder etwas mitkriegen. Ich glaube, oft siegen wir, werden bewahrt, ohne gekämpft zu haben. Wir werden gesegnet, ohne zu wissen, warum. Das ist genau das, meine ich, was David sagt, wenn er im Psalm 23 davon spricht, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist echte Geborgenheit, zu wissen, Gott sorgt dafür, dass bei mir nur das ankommt, was er mir zugedacht hat. Egal, was andere geplant haben. Egal, was der Böse und seine irdischen Handlanger sich vorgenommen haben. Wir sind in der Hand dessen, der durch Biliam sagen ließ, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Und gesagt hat er unter anderem, der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Amen.